Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff. Hallo Walter.
Hi Martin, wir
sind
zurück.
Um ein wenig Ärger zu verursachen?
Yes.
Ja, wir haben ja immer irgendwie Ärger.
Aber weißt du, dass das wahrscheinlich die wichtigste Stelle ist, um mit diesem Ärger anzufangen?
Ja.
Denn wenn das nicht geklärt ist, ist das, was man in der restlichen Zeit macht, auch nichts wert.
Ja, es muss die Grundlage von allem sein.
Ja, lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, das ist ein so wichtiges Thema. Wir bitten dich, dass du doch bitte unseren Verstand erleuchtest, uns durch dieses Gespräch führst und auch den Verstand der Zuhörer erleuchtest. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, nicht jeder
Nein.
wird es so sehen. Aber das ist okay. Wie Paulus sagt, vielleicht werden sie es eines Tages so sehen. Das klingt ein bisschen arrogant, aber machen wir trotzdem weiter. Siebenmal geläutert. Wir sprechen hier vom Wort Gottes.
Ja, vom Wort.
Nun, das Wort Gottes ist lebensnotwendig für uns, denn es ist das Leben der Welt. Und ohne Gottes Wort würden wir nicht einmal wissen, wo wir anfangen sollen. Die Frage ist jetzt, was ist denn Gottes Wort? Wie wissen wir, dass wir das Wort Gottes haben?
Ja.
Lass uns also über diese Dinge sprechen. Wir haben das schon vorher oft gemacht, auch in früheren Folgen von WhatsApp. Jeder kann sich die alten Folgen ansehen, die diese Themen behandeln.
Und du hast auch sehr gründliche Studien und Vorträge darüber gemacht. Schon bei der Offenbarungsserie und an anderer Stelle. Es gibt also zahlreiche Vorträge darüber. Aber das ist ein Thema, das man nicht ausschöpfen kann.
Ausschöpfen. Weißt du, Martin, wir können da wirklich endlos weitermachen und einen Bibelvers nach dem anderen durchgehen und zeigen, wo die Unterschiede liegen. Das könnte uns eine Ewigkeit beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass das notwendigerweise nötig ist. Wenn es wirklich ein Problem mit einigen Versen gibt, dann könnten wir das machen. Aber wenn die Menschen das Wesentliche verstehen, sollte es ihnen möglich sein, gedanklich zu folgen und ebenfalls ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Betrachten wir also dieses Thema. Es wird ein wenig langwierig sein, weil es ein umfangreiches Thema ist. Lass uns mit der höchsten Bildung beginnen, die man nur haben kann. Jeremia 9, Vers 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr.
And righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord.
In other words, das heißt, dass die Bibel sagt, dass es nichts gibt, was so wichtig ist, wie Gott zu erkennen.
Ja, und das stimmt.
Nun, wie sollte man Gott erkennen, wenn er sich einem nicht vorstellt?
Wenn es keinen Weg gibt, ihn zu erkennen, ihn kennenzulernen, ob jetzt durch die eigenen Sinne oder auch durch Lesen. Einfach nichts.
Das ist richtig. Es ist schön, uns zu sagen, dass Jesus vor 2000 Jahren hier auf Erden wandelte. Aber wenn es keine Aufzeichnungen davon gibt, hilft mir das 2000 Jahre später? Gar nicht.
Nein.
Es ist also absolut notwendig, dass Gott sich selbst bekannt macht. Und auch, dass es eine Quelle gibt, wo wir ihn kennenlernen können.
Ja.
Und sobald man zu dieser Beziehung kommt, dann wird man auch Erfahrungen haben. Aber Erfahrungen ohne das Wort ist eine sehr gefährliche Sache. Denn es gibt andere Mächte, die einen auch eine Erfahrung schenken können.
Und diese Mächte wissen, wie sie auf die Sinne einwirken können.
Ja. Sie werden die Gefühle aufwühlen. Martin, diese Zahl 7, wir haben ja einen Grund, warum wir diese Folge 7-mal geläutert genannt haben. Darauf kommen wir noch. Diese Zahl 7 ist sehr markant. Auch 7-mal ist sehr markant. Wenn man in der King James nachschaut, wird man 33 Verse finden, in denen die Wendung 7-mal auftaucht. Und insgesamt 35 Stellen, wo man es findet, also manchmal mehr als einmal in einem Vers.
Ja.
Siebenmal ist also sehr wichtig. Wir werden jetzt nicht 33 Verse durchgehen, die diese Formulierung siebenmal behandeln. Wir werden uns einen davon ansehen. Nur um uns gedanklich einzustimmen, diese Zahl sieben. Lass uns ein paar dieser Dinge ansehen, wo die Zahl sieben so markant ist. Die sieben Verheißungen von Abraham, die bei der Berufung Abrahams ausgesprochen wurden. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das ist ein großer Auftrag.
Das heißt, alles hinter sich zu lassen, was man kennt.
Das ist ein sehr anspruchsvoller Befehl. In das Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, trenne dich von allem, was du kennst, und ich werde dich ins Nirgendwo bringen. Und ich werde dich über mich unterrichten. Und wenn du das machst, gilt diese Verheißung. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Sieben Verheißungen. In Wahrheit sind das unfassbare Verheißungen. Schon diese. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Er ist mit einer unfruchtbaren Frau verheiratet. Und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Das ist eine große Verheißung.
Das ist eine sehr große Verheißung. Aber sie kommt zusammen mit einer Bedingung. Geh hinaus aus deinem Land. Trenne dich von deiner Verwandtschaft und sogar von dem Haus deines Vaters. Ein sehr anspruchsvoller Befehl. Nun gut, Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Das ist die erste Verheißung. Man muss das Buch studieren.
Amen. Ich liebe die Segnung.
Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Da hat man das Thema Ruhe und es gibt einen Segen, wenn man im Herrn stirbt, weil man nur für eine kurze Weile schläft. In diesem Vers steckt eine Menge Information, oder? Die erste Auferstehung, die zweite Auferstehung hat man darin, der Zustand der Toten steckt darin, alles ist in einen kleinen Vers hineingepackt. Kapitel 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Ist die Gerechtigkeit Christi in diesem Vers ausgedrückt?
Ja, sicher doch.
Habt also Acht, dass ihr die Gerechtigkeit Christi nicht verliert. Wenn man sie behält, liegt darauf ein Segen.
Das Beste von allen ist die Verheißung darüber, was danach kommt.
Ja. Kapitel 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Es wird also ein Hochzeitsmahl kommen. Und wenn man dazu berufen ist, was für ein Segen. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das legt nahe, dass es eine zweite Auferstehung gibt, bei der man weder glückselig noch heilig ist.
Ja, daran möchte man nicht teilnehmen.
Nein, daran möchte man nicht teilnehmen. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christentums sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier hat man das ganze Thema rund um das Millennium, wie es zu verstehen ist. Kapitel 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Martin, ist es ausreichend, es zu lesen
und
zu verstehen?
Nein, man muss es bewahren.
Man muss es bewahren, oder? Und gibt es einige Dinge, die man nicht erhalten soll? Wie etwa das Mahlzeichen des Tieres?
Ja, mit Sicherheit.
Das Mahlzeichen des Tieres will
man.
Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Sieben Verheißungen.
Nun, die sieben Verheißungen in Offenbarung ändern sich ein wenig, wenn man zu den anderen Übersetzungen geht. Aber dazu kommen wir noch. Denn Offenbarung 22, Vers 14 wird zu etwas ganz anderem.
In Wahrheit wiederholt sich dann den Segen, dass man sein Gewand behält.
Das stimmt. Dann sind es tatsächlich nur sechs.
Es sind dann nur sechs in den neuen Übersetzungen.
Das zeigt einem einfach, siebenmal geläutert.
Ja, wir müssen siebenmal geläutert werden. Wir wollen alle sieben,
ja,
stimmt's?
Ja.
Und nicht weniger. Martin, hier gibt es ein paar Störgeräusche auf dem Dach. Was
ja,
meinst
nur
du
für
dazu?
Den Fall, dass das Klangbild sich verändert. Wir wissen nicht, wie schlimm das in der Aufnahme ist, aber da kommt schöner Regen herunter.
Gut, jeder braucht Regen. Wir beten ja auch für den Spätregen, also beschweren wir uns nicht.
Vielleicht ist das ja eine Vorschattung.
2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift, wie viel von der Schrift?
Alle.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Martin, wenn man verschiedene Manuskripte hat und sie Gegenteiliges besagen, kann beides dann von Gott inspiriert sein?
Nein.
Eine davon muss von Gott inspiriert sein und die andere muss falsch sein.
Genau. Eines ist gut zur Zurechtweisung, zur Erziehung und zur Lehre, und das andere ist es nicht.
Okay. Gott übertrug die Erstellung seines göttlich inspirierten Wortes fehlbaren Menschen. Dieses Wort, in die Bücher des Alten und Neuen Testaments gefasst, ist das Handbuch für die Bewohner einer gefallenen Welt. Es ist ihnen anvertraut, und niemand wird vom Weg zum Himmel abirren, der dessen Weissagungen erforscht und befolgt. Alle, die meinen, sie müssten die angeblichen Schwierigkeiten in der Bibel aufklären und noch einigen begrenzten Maßstäben unterscheiden, was inspiriert und was nicht inspiriert ist, sollten ihr Haupt bedecken, wie Elia, als Gott in einem stillen, sanften Sausen zu ihm sprach. Sie befinden sich nämlich in der Gegenwart Gottes und heilige Engel, die seit Urzeiten dem Menschen Licht und Kenntnis vermittelt haben. Sie haben ihnen gesagt, was sie tun und nicht tun sollen. Sie haben Szenen von größter Bedeutung vor ihnen ausgebreitet und ihnen durch Symbole, Zeichen und Bilder den Weg gewiesen. Das kommt aus Für die Gemeinde geschrieben. Martin, all das sagt uns, unterschätze Gott nicht. Zank nicht über Gottes Wort herum. Aber es sagt uns auch, wenn alle Schrift von Gott inspiriert ist, müssen wir auch sicher sein, dass wir Gottes Wort lesen.
Ja. Man muss sich gründlichst versichern, denn ansonsten könnte es ein falscher Gott sein.
Es könnte ein falscher Gott sein. Alle Schrift wurde durch Inspiration gegeben. In der Schrift gibt es nichts, was nicht durch Inspiration gegeben wurde. Offenbarung 12, Vers 7. Und der Drache wurde zornig über die Frau, das ist die Kirche, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Gibt es jemanden, der der Feind Christi und der übrigen ist?
Oh ja, sicher doch.
Es gibt einen Feind,
und er ist ein sehr gefährlicher Gegner.
Ja, und er gibt nicht so leicht auf.
Und er spielt nicht fair.
Nein. Und er ist zornig.
Oh ja.
Er ist sehr zornig. Es muss aus irgendeinem Grund so zornig sein. Einer der Gründe dafür, dass Menschen zornig werden, ist, wenn sie bloßgestellt werden. Oder? Wenn man einen Dieb ertappt und sagt, du warst das, dann wird er ziemlich wütend. Okay, Martin, ich dachte mir, wir sollten ein wenig über das Gesetz und das Zeugnis sprechen. Denn das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Schrift. Was ist das Gesetz und was ist das Zeugnis? Und warum ist es wichtig? Denn die Bibel sagt uns, dass beide miteinander zusammenhängen.
These two are connected to each other.
Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Man hat also das Gesetz und man hat das Zeugnis. Sie sind vollkommen und unbedingt notwendig, um Weisheit zu haben. Psalm 78, Vers 5. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden. Jesaja 8, Vers 16. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Wir haben uns mit diesem kleinen Wort versiegle schon vorher befasst. Das heißt, es muss hier tief eingedrückt, eingebrannt werden. Es ist ein Zeichen, es ist ein Merkmal der Zugehörigkeit. Es muss in die Jünger eingeprägt werden. Jesaja 8, Vers 20 ist ein sehr wichtiger Vers. Zum Gesetz, da steht Tora, und zum Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Die Tora sind die ersten fünf Bücher der Bibel, das Gesetz des Mose. Sie enthält natürlich auch die 10 Gebote. Und das Zeugnis ist dann das ganze übrige Zeugnis aller Propheten. Man hat also das Gesetz und man hat das Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Was, wenn man das Wort leugnet? Dann spricht man doch offensichtlich nicht gemäß dem Wort.
Stimmt.
Dann hat man kein Licht. Dann befindet man sich in der Finsternis.
Und was immer man an andere Menschen weitergibt, ist auch Finsternis.
Nun Martin, wenn die Bibel sagt, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde und die Evolution sagt, sie wurde nicht in 6 Tagen geschaffen, dann haben sie kein Licht.
Natürlich nicht.
Sie befinden sich in Finsternis, richtig? Johannes 8, Vers 17. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, da wird das Wort Nomos verwendet, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Man muss also mehr als 2 Zeugen haben, richtig? Durch 2er- und 3er-Zeugen im Mund soll jede Sache bestätigt werden, sagt die Bibel. Man braucht mehr als 1 Zeugen.
Ja, 4.
Darum gibt es ja 4 Evangelien, damit es 4 Augenzeugen berichten über das gibt, was geschah, damit es dem Gesetz entspricht. Gut, dieser Begriff Tora bedeutet Weisung, Vorschrift oder Satzung. Besonders der Dekalog oder der Pentateuch, Gesetz. Das griechische Wort Nomos leitet sich von einem Grundwort ab. Festlegen, besonders Nahrung oder Weideland für Tiere. Gesetz, wegen der Vorstellung eines vorgeschriebenen Gebrauchs, allgemein Regelung, speziell bei Mose, einschließlich des Volumenmaßes. Auch bei den Evangelien oder im übertragenen Sinn als Prinzip. Es ist ähnlich, aber es ist etwas breiter gefasst.
Ja, es hat etwas mehr Nuancen.
Ja, es gilt für das, was die Schrift sagt. Ob man es in den Evangelien liest oder ob Mose. Also zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Martin, im Grunde haben wir in der Welt einen Zusammenprall von Denkrichtungen.
Ja, natürlich.
Wir haben Denkweisen. Lass sie uns betrachten. Es gibt nur 2 religiöse Systeme in der Welt. Nur 2. Es gibt zwar viele Organisationen, aber nur 2 Systeme. Keine 3, keine 4, sondern nur 2. Es gibt eine Erlösung in Christus, die den Reumütigen mit dem fleckenlosen Kleid von Christi Gerechtigkeit bekleidet. Das ist das eine System. Oder es gibt eine Erlösung durch Werke, die ihre eigene Gerechtigkeit anstrebt und Christus umgeht.
Da haben wir es.
Das sind die beiden. Das Wort Gottes ist der Ausleger des ersten Systems. Und das zweite System verneint dieses Wort. Nein, mehr noch, es befindet sich im Krieg mit diesem Wort.
Ja.
Ist das deutlich?
Das ist 100% deutlich. Und genau das sieht man in der Welt.
Da steht ein Wörtchen, das ich wichtig finde, nämlich, dass die Erlösung in Christus den Reumütigen bekleidet. Man muss es bereuen. Immer wenn es einen Aufruf an die Nation gab, hieß es, kehrt um und lasst euch taufen.
Genau.
Diese Buße oder Umkehrung bedeutet, dass man seine Tat bereut und einen Bund schließt, es nicht mehr zu tun.
Ja.
Das bedeutet Buße oder Umkehr. Wenn die Erlösung nun durch Werke erfolgt, kann man tatsächlich die Reue umgehen.
Circumvent repentance.
Ja.
Wir werden im weiteren Verlauf noch sehen, wie das beim zweiten System gemacht wird. Aber Umkehr ist der Ausgangspunkt dafür, zu einer Beziehung mit Christus zu kommen. Ohne diese Buße gibt es keine Beziehung.
Geht für die Umkehr nicht genauso der Unterschied zwischen an der Hand oder der Stirn? Buße ist ja beides.
Man ist davon überzeugt und man wird das Richtige tun.
Ja, das ist Buße. Aber man kann auch das andere machen, so wie du es sagtest, und nur die entsprechende Handlung ausführen.
Es kann sogar im Kopf sitzen, wenn das verkehrt ist. Gut, stellen wir doch ein paar Fragen. Wie unterscheidet sich die katholische Sichtweise der Erlösung von der biblischen Sichtweise und warum unterscheidet sie sich? Wenn ja, sie unterscheidet sich also. Welche Auswirkung hat das auf die Schrift? Wenn man sich das überlegt, ist es schon schrecklich, wenn man einen Vortrag wie diesen hält und es sich wie ein Niedermachen von Katholiken anhört.
Nun ja.
Aber da hat man wirklich keine andere Wahl.
Leider nicht.
Denn das System wird ja Antichrist genannt.
Antichrist. Es ist also gegen alles, was im wahren Wort Gottes steht.
Richtig. Wir machen ja also nicht Katholiken nieder, sondern die Prügeln gelten dem System.
Genau.
Und wenn Katholiken nur verstehen könnten, was da vor sich geht, würden sie sich von diesem System trennen.
Ja.
Sie müssen sich von diesem System trennen.
Und auch jeder andere, der da angegliedert ist, trennt euch, denn wir sahen, es gibt nur zwei Richtungen.
Ja, nur zwei Denkrichtungen. Als die Reformation stattfand, waren die Leute, die sich von dem Katholizismus trennten, größtenteils fast alle hundertprozentig Katholiken.
Ja, Katholiken.
Wir sind also Katholiken sehr dankbar. Wir haben nichts gegen Katholiken. Wir haben etwas gegen die Denkweise, die in sie eingeprägt wurde, die der Bibel widerspricht. Lass uns also einen Blick drauf werfen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und dass das System nicht in Ordnung ist. Es ist nicht der Mensch, denn der Einzelne weiß es nicht. Wie unterscheidet sich die katholische Sichtweise der Erlösung von der biblischen Sichtweise? Wir haben schon Vorträge wie die Folge über die Lehre der Schlange gehalten. Wir haben das sehr ausführlich besprochen. Aber um der Deutlichkeit willen, was die Auswirkungen auf die Schrift sind, lass uns das noch einmal durchgehen. Zuerst das Warum. Die katholische Sichtweise unterscheidet sich von der biblischen, weil die von der Tradition und nicht der Schrift bestimmt wird. Viele der Kirchenväter waren Gnostiker, so wie Origenes und Eusebius. Sobald deren Ansichten unfehlbare Dogmen wurden, konnten sie per Definition nicht verändert werden. Sie basieren auf griechischer Philosophie und nicht auf der Bibel. Nun, im System des Gnostizismus gibt es das nicht, dass Jesus der eine göttliche Mensch ist. Wir sind also im Grunde alle auf dem gleichen Weg. Wir befinden uns alle auf diesem Pfad zur Göttlichkeit. Er verneint also, dass ausschließlich Christus göttlich ist und spricht diese Kräfte jedem Menschen zu, der ganzen Menschheit. Das ist der erste Unterschied. Und wie unterscheidet sie sich? Die katholische Theologie verneint die Versöhnung, dass Christus nie für uns starb. Ganz genauso, wie es die anderen großen Religionen tun. Es ist alles ein System. Sie behaupten, dass man durch seine, Jesu, gute Werke gerettet wird und nicht durch seinen stellvertretenden Tod. Die guten Werke der Heiligen und von Maria können auf gleiche Weise dasselbe tun. Siehst du, wie sie ihn auf eine Stufe mit den Menschen bringen?
So ist es.
Logisch zu Ende gedacht, könnten dann die Heiligen und Maria es auch durchführen, indem sie Gott eine Gabe darbringen, die größer ist als das, was durch die Sünde anderer Individuen weggenommen wurde. Gewissermaßen ein Austausch von etwas Gutem für etwas Schlechtes. Das ist also das katholische Denken. Und es enthält eine wesentliche Schwachstelle. Denn im Grunde kann man von anderen Menschen etwas empfangen. Und wenn es einem mangelt, kann es durch deren gute Werke ausgeglichen werden. Es ist wie eine Transaktion im Handel.
Ja.
Okay.
Okay. Der nächste Punkt ist folgender. Die katholische Lehre leugnet, dass Jesus den Preis für die Sünde bezahlt. Er war einfach gehorsam bis zum Tod. Aber nicht für dich. Das bedeutet, dass jeder Sünder seinen eigenen Preis bezahlen muss. Entweder dadurch, dass er in die Hölle kommt, oder wenn seine oder ihre Sünde nicht vergeben ist, oder wenn sie durch die dem Priester verliehene Macht vergeben ist, dann muss er oder sie immer noch den Preis bezahlen, bevor sie in den Himmel kommen können. Und dafür wurde von ihnen das Fegefeuer erfunden. Ein Ort, an dem man den Preis für die Sünde abbezahlt. Um den Preis, der im Fegefeuer bezahlt werden muss, zu verringern, bietet die Kirche einen Gnadenschatz an, aus dem Ablässe ausgeteilt werden können. Nachdem beide, denen vergeben wurden und denen, denen nicht vergeben wurde, ewig sind. Beide leben ewig. Bringt das die Lehre von der Unsterblichkeit mit sich? Man ist also unsterblich. Wenn einem nicht vergeben wurde, kommt man in die Hölle. Und wenn ein Priester einem vergeben hat, muss man immer noch den Preis für das bezahlen, was man getan hat. Diesen Preis bezahlt man im Fegefeuer. Aber die Zeit im Fegefeuer kann verkürzt werden, indem der Papst das nimmt, was sich im Gnadenschatz befindet. Diese zusätzlich verdienstvollen Werke der Heiligen und von Jesus, und er kann sie einem zukommen lassen. Und damit machen sie einen Haufen Geld, wenn sie verkaufen, das sogar gegen Geld. Aber dieses System ist auch heute noch quicklebendig, weil der Papst, der gegenwärtige Papst, Papst Franziskus, erst einen Ablass für jene anbot, die seinem Ostersegen
ja,
zuhören.
Ja, es ist also noch das Gleiche.
Nichts hat sich geändert. Die Leute sagen immer, aber Rom hat sich doch geändert. Das war im Mittelalter. Nichts hat sich geändert. Schreibt es euch hinter die Ohren. Nichts hat sich geändert. Das kann es nicht, weil sie unfehlbar sind.
So ist es. Und wie du schon sagtest, er machte es gerade wieder. Er bietet die Ablässe wieder an.
Ja. Dritter Punkt. Die katholische Theologie lehrt, dass der Mensch durch seine guten Werke gerecht werden kann, anstelle der biblischen Lehre, dass der Mensch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi durch Glauben an Christus erhält. Die Erlösung im Katholizismus ist also menschenzentriert und die biblische Erlösung ist Christuszentriert. Die katholische Lehre legt den Schwerpunkt nicht auf Umkehr, sondern auf Bußübung.
Ja.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nun, Martin, jetzt kann man verstehen, warum die katholische Kirche mit Organisationen wie beispielsweise der Mafia arbeiten kann. Denn wenn man etwas Böses tut, wie etwa jemanden anderen umbringen, die einem im Weg sind oder mit Drogen handeln oder was auch immer, Dinge, die offensichtlich falsch sind, ist alles, was man tun muss, zu beichten und der Priester wird es vergeben.
Ja.
Und dann muss man eine Bußübung machen. Aber dann macht man weiter damit, das zu tun, was man schon vorher tat. Es ist also keine Reue.
Nein, es ist wieder nur eine auf Werken basierende Sache. Es ist keine Entscheidung.
Richtig. Im Grunde gibt es keine Reue, keine Umkehr zu dem von Gott gegebenen Standard. Es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen, drum herum zu kommen. Und das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ihre ganze Theologie unterscheidet sich von dem, was die Bibel lehrt.
Ja.
Martin, was nun, wenn man jetzt eine Organisation ist, die in den Augen der Menschen angeblich doch biblisch ist? Was macht man dann? Vergräbt man dann die Bibel oder verändert man sie?
Zuerst versucht man, sich ihrer zu entledigen. Und wenn das nicht funktioniert, dann verändert man sie.
Okay, das ist sehr wichtig, denn diese Theologie findet man nicht in der Bibel. Lass uns ganz sicher gehen, dass die Leute nicht meinen, wir praktizieren hier Daumenologie, dass wir uns etwas aus dem Daumen saugen. Das kommt aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Der Kirchenschatz ist Christus, der Erlöser selbst. Insofern in ihm die Genugtuungen und Verdienste seines Erlösungswerkes Bestand und Geltung haben. Außerdem gehört zu diesem Schatz auch der wahrhaft unermessliche, unerschöpfliche und stets neue Wert, den vor Gott die Gebete und guten Werke der seligsten Frau Maria und aller Heiligen besitzen. Sie sind den Spuren Christi des Herrn mit seiner Gnade gefolgt, haben sich geheiligt und das vom Vater aufgetragene Werk vollendet. So haben sie ihr eigenes Heil gewirkt und dadurch auch zum Heil ihrer Brüder in der Einheit des mystischen Leibes beigetragen. Hier in diesem Satz findet man all die guten Werke und nur der Papst allein hat die Macht, aus diesen Verdiensten zu schöpfen. Ob sich auf der Kelle jetzt die von Maria oder der Heiligen befinden, spielt dabei keinerlei Rolle. Er teilt sie einer Seele im Fegefeuer zu und erlässt ihr von der Zeit, die sie dort zubringen muss. Es ist also, ob die Zeit einer Gefängnisstrafe verkürzt wird.
Ja.
Wegen guter Führung.
Tja.
Aber in diesem Fall ist es das gute Beitragen anderer. Das ist sogar noch alberner. Hier ist eine weitere Website, calledtocommunion.com. Diese Quelle gibt uns noch mehr Einzelheiten dazu. Verdienst kann nicht übertragen werden, aber verdienstvolle Taten können für einen anderen Genugtuung erwirken, indem man Gott eine Gabe darbringt, die einen größeren Wert hat als das, was durch die Sünde genommen wurde. Martin, ergibt das für dich irgendeinen Sinn?
Nein, also...
Es ist Kauderwelsch, richtig?
Nun, ich denke, wenn man darin gefangen ist, muss das wohl schrecklich verängstigend sein. Aber wenn man sich das jetzt in dem Wissen anschaut, dass das nicht wahr sein kann, ist es lächerlich.
Ja, es ist lächerlich, aber das glauben sie. So machten Christi eigene Taten bei seiner Passion und seinem Tod Genugtuung für die Sünden der Welt. Hier ist kein Blut beteiligt, doch die Bibel sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden.
Richtig.
Sie verneinen also die Versöhnung vollständig. Aber auf diese Weise können auch die verdienstvollen Taten der Heiligung Genugtuung leisten, was die Schuld zeitlicher Strafe anderer betrifft. Der heilige Thomas schreibt, alle Heiligen beabsichtigen, dass was immer sie um Gottes Namen willen taten oder erlitten, nicht nur ihnen, sondern der ganzen Kirche nutzen sollte. Nun, der heilige Thomas trinkt da Wein und ist völlig betrunken. Denn wenn du böse bist, Martin, dann ist es egal, wie gut ich bin. Ich kann das Böse von dir nicht sühnen.
Nein.
Du musst das mit Gott in Ordnung bringen.
So ist es.
Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn das die Theologie des Katholizismus ist, wie spiegelt sich das in deren Denken, deren Schriften und deren Bibel wider?
Ja.
Im Gegensatz dazu, für die Gemeinde geschrieben, Band 1, dort steht, ich nehme die Bibel schlicht als das, was sie ist, das inspirierte Wort. Ich glaube den Aussagen der ganzen Bibel. Menschen kommen und meinen, sie fänden etwas an Gottes Wort, was sie kritisieren müssen. Sie bereiten es vor anderen als ein Beweis ihrer überlegenen Weisheit aus. Viele von ihnen sind tüchtige, gebildete Leute. Sie sind beredet und begabt. Aber ihr ganzes Lebenswerk besteht darin, Menschen wegen der Inspiration der Bibel zu verunsichern. Sie bringen viele dazu, die Sache wie sie zu sehen. Dieses Werk wird nach Satans Willen von einem zum anderen übertragen, bis uns die volle Bedeutung des Wortes Christi aufgeht. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Brüder, beteiligt euch niemals daran, die Bibel zu kritisieren. Das ist etwas, worüber sich Satan freut. Es gehört jedenfalls nicht zu den Aufgaben, die der Herr euch aufgetragen hat. Lesen wir die Bibel so, wie es dasteht. Martin, ich möchte sicher gehen, dass ich die Bibel richtig lese.
Das stimmt. Denn ich möchte wissen, was Gott sagt.
Die Menschen sollten Gott selbst für sein Buch und seine lebendigen Weissagungen sorgen lassen, wie er es seit jeher getan hat. So aber stellten sie einige Teile der Offenbarung in Frage und entdeckten Widersprüche bei dieser und jener Aussage. Sie beginnen beim ersten Buch Mose und geben alles auf, was ihnen fragwürdig erscheint. Ihr Geist lässt ihnen keine Ruhe, denn Satan wird sie zu jeder nur möglichen Kritik verleiten, bis sie an der ganzen Schrift etwas auszusetzen haben. Ihr kritisches Vermögen wird sich durch ständigen Gebrauch noch verstärken und bald ist ihnen nichts mehr gewiss. Zu versuchen, vernünftig mit ihnen zu sprechen, ist verlorene Mühe. Sie werden sich selbst über die Bibel lustig machen. Sie werden zu Spöttern und sind dennoch erstaunt, wenn du ihnen das sagst. Brüder, haltet fest an der Bibel, wie sie niedergeschrieben ist, und gebt eure Kritik an ihrer Zuverlässigkeit auf. Gehorcht dem Wort und keiner von euch wird verloren gehen. Seit Alters hat sich die Intelligenz der Menschen daran geübt, das Wort Gottes an ihrem begrenzten Geist und Fassungsvermögen zu messen. Wenn der Herr, der Urheber der lebendigen Worte, vor ihnen seine Weisheit und Herrlichkeit enthüllt, würden sie vergehen und wie Jesaja ausrufen: Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.
I'm a man of unclean lips and I dwell amidst the people of unclean lips.
Jesaja 6, Vers 5. Ich sprach erst kürzlich mit einem Mann, der versuchte, mich davon zu überzeugen, dass das meiste, was in der Bibel steht, nicht korrekt sei. Sie werden von ungläubigen Männern geschrieben. Er verwarf alle Schriften von Paulus. Und jetzt möchte er eine Basis finden, auf der die Existenz Gottes erörtern kann. Er hat doch gerade die Grundlagen entfernt. Worüber könnten wir sprechen? Über nichts.
Stimmt. Und immer wenn man etwas anderes erwähnt, heißt es: Oh nein, das ist nicht so gemeint und das passt nicht dazu.
Nein, das hätte nicht so geschrieben sein sollen und dieser Vers sollte da auch nicht stehen und so weiter. Wir müssen sehr achtsam sein, wie wir uns mit diesem Thema annähern. Lass uns diese Betrachtung beginnen, Martin, auch wenn wir schon angefangen haben. Und zwar mit Psalm 12. Die King James trägt die Überschrift: Die Treuen oder Gläubigen sind verschwunden. Hilf her! Interessant, oder?
Ja, dieser Aufschrei.
Denn der Getreue ist dahin, die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie erzählen Lügen. Jeder seinem Nächsten mit schmeichelnden Lippen, mit hinterhältigen Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zungen, die großzügerisch oder stolzes redeten. Sprechen wir nicht erst über die kleine Hornmacht?
Ja.
Redet sie nicht stolze Dinge?
Oh ja, es ist schon fast gotteslästerlich.
Definitiv gotteslästerlich. Sie, die sagen: Wir wollen mit unseren Zungen herrschen, unsere Lippen stehen uns bei. Wer ist unser Herr? Wir bestimmen den Weg der Erlösung, nicht du. Weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Ich bringe Rettung dem, gegen den man schnaubt. Die Elenden und Armen hier sind die geistig Armen, die man nach dem Wort der Wahrheit schmachten ließ. Nun, zwei sehr wichtige Verse. Die Worte des Herrn sind reine Worte, in irgendeinem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Dann der nächste Vers. Du, Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. So die King James und die Schlachter. Uns wird gesagt, dass die Worte des Herrn rein sind. Sie sind siebenmal geläutert und dass der Herr sie, diese Worte, bewahren und vor diesem Geschlecht ewiglich behüten wird.
Ja, er verspricht das.
Er verspricht es. In anderen Übersetzungen bezieht sich die Bewahrung auf Menschen und nicht auf das Wort. Das ist jetzt sehr wichtig. Kann Gott von mir erwarten, dass ich sein Wort halte, wenn er es nie bewahrt hat?
Nein, denn wie solltest du wissen, was du tun sollst?
Genau. Ich sage dazu immer: Inspiration ohne Bewahrung ist nutzlos.
Das stimmt.
Gott, du kannst von mir nichts erwarten, dass ich dein Wort halte, wenn du mir dein Wort nicht gegeben hast.
Richtig.
Wenn daher deine Worte rein und siebenmal im Schmelzofen oder Tiegel gereinigt sind und du verheißen hast, sie zu bewahren, dann muss ich sie immer noch finden können.
Das ist wahr, sicher doch. Es ist eine Verheißung.
Psalm 12, Vers 9 sagt, es laufen überall Gottlose herum, wenn die Niederträchtigkeit sich der Menschenkinder bemächtigt. Das ist, als ob man die Nachrichten liest.
Das ist wahr. Sehr sogar.
Also, in dieser Welt werden die niederträchtigsten Männer erhöht, wie die King James es sagt. Und das Wort Gottes wird beiseite gelegt.
Und Bosheit findet sich überall.
Okay, Martin, woher stammen unsere Bibeln? Und was machen wir damit? Das Interessante ist, dass es im Grunde zwei Stämme gibt. Hier sind sie in drei aufgeteilt, aber im Grunde sind zwei von ihnen gleich. Es sind also zwei Stämme. Was das Neue Testament betrifft, hatte man ursprünglich Handschriften, die nicht mehr vorhanden sind. Diese Handschriften werden von den biblischen Schreibern selbst verfasst. Das sind die Apostel und Paulus. Sie verfassten die Schriften. Und auch Markus trug dazu bei. Diese originalen handgeschriebenen Schriftstücke sind nicht mehr vorhanden. Natürlich wurden sie sehr oft abgeschrieben. Sorgfältig aufbewahrt und wieder kopiert, sodass wir sehr viele Abschriften haben, aber nicht die Originale.
Das ist so, wie wenn man das Original in den Computer einscannt und dann Kopien davon druckt.
Richtig. Sagen wir also, dass es die Originalschriften nicht mehr gibt. Aber dafür haben wir tausende Abschriften. Jetzt hat man zwei Stämme. Eines ist die alexandrinische Familie. Und die Originale hiervon sind auch nicht mehr vorhanden. Dann hat man die Vorläufer der westlichen Familie. Und die Originale davon sind auch verloren gegangen.
Okay.
Westliche Familie bedeutet einfach, dass sie sich hauptsächlich im westlichen Europa befanden. Dieser Zweig und der alexandrinische Zweig sind im Grunde Teil ein und derselben Familie.
Okay, ja.
Cool. Also betrachten wir sie uns. Aus dem Zweig der alexandrinischen Gruppe haben wir ein paar Kopien zur Verfügung. Den Papyrus 75, der etwa aus der Zeit 200 nach Christus stammt. Man hat einen weiteren Papyrus, der auch aus diesem Zeitraum stammt. Dann hat man den Codex B und den Codex Aleph. Diese zwei sind in der heutigen Welt sehr wichtig und sie kommen aus dem 4. Jahrhundert. Und man sagt, dass diese die ältesten noch existierenden Schriften des Neuen Testaments sind. Okay, sie enthalten auch das Alte Testament. Aleph wurde am Sinai gefunden. Das ist also der Sinaiticus. Und dieser hier ist der Vatikanus, denn er wurde in der Bibliothek des Vatikans gefunden. Und aus diesen zwei Schriften heraus kommen großteils all diese modernen Übersetzungen. Die Revised Version, die American Standard Version, die Revised Standard Version, die New English Bible und alle anderen, wie die NIV etc. Sie alle kommen von diesem Stamm. Früher als diese gab es diesen westlichen Stamm. Dann gab es die alte Version in Latein und die alte lateinische Vulgata, später Codex D. Codex D2, Codex E2. Und daraus erhielten sie die Dao-Übersetzung aus dem Jahr 1582.
Aha.
Das ist die jesuitische Bibelübersetzung. Die Handschriften, die zur gleichen Familie gehören, besitzen den gleichen Text und ihr Wortlaut stimmt stark überein. Diese zwei Zweige, der alexandrinische und der westliche, enthalten im Wesentlichen die Schrift, wie sie von Katholizismus bewahrt wurde.
Okay.
Die lateinische Vulgata ist die Bibel, die das Papsttum zur Unfehlbaren erklärt hatte. Nun gut, es ist natürlich auch interessant, dass der UA-Übersetzung nicht der Messias der Schlange den Kopf zertritt, sondern Maria, die der Schlange den Kopf zertritt. Das Gleiche findet man auch in der Vulgata. Da hat man also gleich zu Anfang etwas sehr Eigenartiges. Und dann hat man den Stamm, der zur King James Übersetzung führte. Da hat man eine gotische Bibel, eine syrische Bibel, die Pechita, man hat Codex W, das ist das Matthäus-Evangelium, und den Codex A und die riesige Mehrheit der noch erhaltenen Handschriften des Neuen Testaments. Da gibt es einige tausend Handschriften, mindestens 5000, wenn nicht mehr.
Mehr als genug Zeugen.
Und sie stimmen alle überein. Dieser Stamm wird der östliche Stamm genannt.
Der in der Mitte.
Ja, genau der. Und es war in Antiochia, in Syrien, wo die Christen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Und die Handschriften wurden in Antiochia aufbewahrt. Also die Handschriften von Paulus und der Jünger wurden dort aufbewahrt. Der andere Stamm ist derjenige, auf den der Vatikan Anspruch erhebt. Aber aus dem Mittleren entstand die King James Bibel. Nun sind die originalen Handschriften nicht mehr vorhanden. Einige dieser Handschriften kommen also aus dem 5. Jahrhundert. Immer neue Abschriften, eine Abschrift.
Deswegen auch später.
Ja, aber da gibt es ganz, ganz viele Manuskripte, die alle übereinstimmen. Jetzt wird aber gesagt, dass diejenigen, die aus dem 4. Jahrhundert stammen, wie etwa der Sinaiticus oder der Vatikanus, älter seien. Dann heißt es, älter ist besser.
Aber das kann nicht sein.
Das muss nicht unbedingt der Fall sein, denn diese wurden in einer sehr fragwürdigen Umgebung gefunden, in Abfalleimern und in einer Bücherei versteckt. Aber nie hatte jemand zu ihnen Zugang gehabt. Aber zu diesem Stamm hatten alle Zugang, denn es gab tausende von Kopien.
Ja, genau. Und sie hatten ein viel weitläufigeres Verbreitungsgebiet auf der Erde.
Stimmt. Lass uns dieses Thema betrachten. Einer der großen Gelehrten aus der postreformatorischen Epoche war Dean Bergen.
Ja.
Er spricht über die Merkmale der zwei sogenannten ältesten Handschriften, was natürlich der Sinaiticus und der Vatikanus sind. Über diese beiden sagt er Folgendes. Die Fehlerhaftigkeit des Textes, die diese Codices aufweisen, ist keine Ansichtssache, sondern eine Tatsache. Alleine in den Evangelium lässt Codex B, der Vatikanus, an nicht weniger als 1491 Stellen Worte oder ganze Sätze aus. Jede Seite trägt sichtbare Spuren einer unachtsamen Abschrift. Der Codex Sinaiticus weist in Hülle und Fülle Flüchtigkeitsfehler auf. Dieses Ausmaß an Fehlern ist nicht nur beispiellos, sondern glücklicherweise ziemlich ungewöhnlich für hochgradig bedeutungsvolle Schriftstücke. Er sagt also, dass die Dokumente grauenhaft sind.
Ja, es sind nicht einmal genaue Kopien.
Richtig. Er fährt fort und sagt, an vielen Stellen werden durch reine Unachtsamkeit 10, 20, 30 oder 40 Worte ausgelassen. Buchstaben oder Worte, sogar ganze Sätze sind oft zweifach überschrieben oder angefangen und sofort durchgestrichen. Gleichzeitig taucht der grobe Schnitzer, dass ein Satz ausgelassen wird, weil er zufällig mit den gleichen Worten endet wie der vorherige Satz, nicht weniger als 115 Mal im Neuen Testament auf. Das stammt aus dem Buch Which Bible Can We Trust von Les Garrett. Also diese zwei Bollwerke der modernen Bibelübersetzung.
Ja, das sind einmal der Vatikanus und der Sinaiticus.
Ja, diese zwei sind ziemlich wirre und schlampige Dokumente. Der Vatikanus enthält übrigens, obwohl er die ganze Bibel umfasst, weder 1. Mose noch die Offenbarung. Und natürlich enthalten beide, der Sinaiticus und der Vatikanus, die Apokryphen. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Samt dem Barnabasbrief im Sinaiticus, der solche lästerlichen Aussagen enthält wie die, dass die Hyäne durch den Mund gebiert und ihr Geschlecht ändert. Weitere Aussagen beschreiben die Auferstehung, als Christus aus dem Grab herauskam, konnte er nicht einmal laufen, sodass zwei Engel ihn stützen müssten. Und das Kreuz lief selbst hinter ihm her. Solche jämmerlichen Sachen. Und das soll ein Ozean der Reinheit sein?
Ja, und das wird für die Schrift gehalten, wie wir vorher gelesen hatten, das Wort Gottes.
Von Gott inspiriert.
Ja, von Gott inspiriert und Gott wird es bewahren.
Stimmt.
Du sagtest, dass dort die Geburt der Hyäne erwähnt wird.
Es war das Wiesel.
Ah ja, es war das Wiesel.
Ja, aber die Hyäne ändert nach der Geburt ihr Geschlecht. solche lächerlichen Aussagen wie diese. Nun, die Bibel, also der Stamm in der Mitte, von dem wir die King James Übersetzung erhielten, ist sehr interessant. Und wir müssen darüber sprechen, woher genau sie kam. Und darüber, wie diese Bibel zustande kam. Wenn wir zu Psalm 12 gehen, den wir vorhin gelesen hatten, sagt Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irgendeinem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Nun, William Tyndale veröffentlichte in seiner Ausgabe von 1525 das Neue Testament. 1. Mose bis 2. Chronik und Jona wurden übersetzt, aber separat veröffentlicht, nicht als eine Bibel. Tyndale übersetzte, soweit es möglich war, aus dem Griechischen und Hebräischen, statt aus dem Lateinischen, wie Wycliffe das getan hatte. Wycliffes Übersetzungen war keine Erläuterung, da sie ausschließlich aus der fehlerhaften lateinischen Vulgate übersetzt wurde. Lass uns doch ein wenig darüber sprechen. Woher kamen diese Handschriften?
Du meintest jetzt die aus dem mittleren Stamm.
Ja, genau die, auf die sich die King James Bibel stützt. Martin, wir müssen uns mit diesem Thema wirklich sehr ernsthaft auseinandersetzen. Rom hat all seine Autorität auf die lateinische Vulgata des Hieronymus gesetzt. Wir müssen uns fragen, woher war sie gekommen? Und wie wurde sie zur autorativen Bibel der katholischen Kirche? Die östlichen Kirchen hatten einen anderen Stamm, den sogenannten überlieferten Text oder Textus Receptus. Nun, dieser Text hat nicht mehr die Originalhandschriften, aber es sind Übersetzungen davon, die schon sehr alt sind. Beispielsweise Armenien besaß eine Übersetzung in ihrer Sprache, die auch aus dem 4. Jahrhundert stammt. Und sie steht in vollkommenem Einklang mit diesem Textus Receptus oder überlieferten Text. Ja. Etwas anderes ist auch sehr interessant. Auch wenn es keine alten Dokumente gibt, gibt es viele Briefe von den früheren Kirchenvätern, die diese Texte zitieren.
Aus dem 1. Jahrhundert.
1. 2. Jahrhundert. Allein aus den Zitaten kann man fast das ganze Neue Testament zusammensetzen. Und das Interessante ist, dass diese Zitate alle mit dem überlieferten Text,
nicht mit dem anderen,
dem Textus Receptus, in Einklang stehen. Nicht mit der alexandrinischen oder westlichen Version. Übrigens wurden sie alle in der Wüste entdeckt, vom Sand der Zeit, 1500 Jahre verborgen.
Du meintest jetzt den Sinaiticus und dergleichen.
Ja, alle die Schriftstücke aus diesen beiden Stämmen, die die katholischen Versionen enthalten, wurden vor der Menschheit verborgen. Würde Gott sein Wort 1500 Jahre lang vor der Menschheit verbergen?
Nein, denn er verhieß es.
Oder war dieses Wort die ganze Zeit verfügbar?
Es musste bewahrt werden, weil er sagt, dass man nicht einen Tag ohne es sein kann.
Was im Westen zur Verfügung stand, war in einer toten Sprache in Latein niedergeschrieben. Und was die Menschen betraf, blieb es verborgen. Und alles, womit die Menschen gefüttert wurden, waren die Traditionen der Kirche. Wie kamen jetzt die anderen Handschriften in die Hände der früheren Reformatoren?
Der überlieferte Text.
Ja, der Textus Receptus. Wie bekamen sie diese Handschriften, die auf Griechisch und nicht Lateinisch geschrieben waren? Nun, das kam so. Die Türkei, das Ottomanische Reich, hatte den Osten übernommen. Und die Türken griffen Konstantinopel an. Da flohen die griechischen Gelehrten um ihr Leben samt ihren Handschriften in den Westen. Und das zur Zeit der Reformation. Hier kam jetzt eine ganze Vielzahl an Schriftstücken basierend auf dem Textus Receptus in westliche Hände. Diese Schriftstücke wurden dann erfasst. Es gab einen Theologen in der katholischen Kirche, Erasmus von Rotterdam, der diese Schriftstücke zusammentrug und eine griechische Übersetzung aufstellte, das griechische Neue Testament.
New Testament. And the Reformers,
die Reformatoren bekamen diese Schriften in die Hand und gründeten ihre Übersetzungen auf diese Schriftstücke. Nun war William Tyndale der Erste, der 1525 tatsächlich diese Schriften verwendete. Eine griechische Version des Neuen Testaments, um daraus sein Neues Testament auf Englisch zu veröffentlichen. Was vorher zur Verfügung stand, war beispielsweise Wycliffe.
Ja.
Aber Wycliffe verwendete die Vulgata.
So ist es.
Darin befanden sich mindestens 2000 Fehler, die sogar das Papsttum korrigierte, nachdem sie sie für unfehlbar erklärt hatten. Was schon sehr eigenartig ist, wenn man darüber nachdenkt. Also das erste reine Wort, wenn man den Text des Receptus als solches ansehen kann, war das, das William Tyndale verwendete.
Okay.
Aber er besaß noch nicht alle Handschriften. Also lieh er sich hier und da noch ein wenig aus den lateinischen Handschriften aus.
Ja.
Nun, es gab andere lateinische Handschriften, die alte lateinische Bibel, Vetus Latina oder Itala steht im Einklang mit dem Text des Receptus. Die darf man nicht mit der Vulgata verwechseln.
Könntest du erklären, was Vulgata bedeutet?
Vulgata bedeutet in der vulgären oder Umgangssprache, also im Latein, das zur Zeit der Römer gesprochen wurde.
Und die allgemeine Sprache war?
Ja, die allgemeine Sprache, das übersetzte Hieronymus. Aber zu diesem Detail kommen wir später. Also war das erste Wort, das in Englisch übersetzt worden war, das von William Tyndale, in dem er weitgehend diese Handschriften verwendete, die aus dem Osten gekommen waren, und noch einige andere. Dann wurde eine Verbesserung vorgenommen, denn Tyndale beendete die Arbeit nie. Sie erwürgten ihn, weil er ein katholischer Priester war. Sie verbrannten ihn nicht lebendig, wie sie es mit den anderen taten. Für diese fürchterliche Tat, die er begangen hatte, dass er die Bibel von den griechischen Handschriften ins Englische übersetzte. Nun, diese Arbeit wurde nicht vollendet, also gab es einen zweiten Anlauf von Miles Coverdale im Jahr 1535. Er veröffentlichte die erste vollständige englische Bibel. Coverdale stützte sich auf Tyndales Arbeit, doch übersetzte er auch aus dem Deutschen und dem Lateinischen, also nicht vollständig aus der Originalsprache. Es war also schon eine Verbesserung, aber noch nicht vollkommen. Coverdale und Tyndale arbeiteten zeitweilig auch zusammen an dieser Übersetzung. Der dritte war John Rogers. Da war Tyndale schon tot. 1537 wurde von Rogers unter dem Pseudonym Thomas Matthew die Matthew-Bibel herausgegeben, die das Beste aus der Arbeit von Tyndale und Coverdale kombinierte. John Rogers vollendete auch das, was Tyndale wegen seines früheren Todes nicht mehr beenden konnte. Es ist interessant, dass sie auch John Rogers ergriffen, fesselten und auf dem Scheiterhaufen verbrannten.
Wow.
Der vierte Versuch mit dem Vorsatz, das Wort so zu verbessern, dass es das enthielt, was Gott wirklich gesagt hatte, war die Great Bible, also große Bibel, aus dem Jahr 1539. Sie wurde von Miles Coverdale vollendet. Den Namen hatte sie wegen ihrer Größe bekommen. Diese Bibel benutzte die von Tyndale unvollendeten Bücher des Alten Testaments, die mehr aus der lateinischen Vulgata und deutschen Übersetzung übersetzt wurden, als aus den originalen Sprachen Griechisch und Hebräisch.
Okay.
Die große Bibel wurde auch die White Church Bible genannt, nachdem der sie als erstes in England druckte, oder Cromwell Bible, nachdem der sie für die Veröffentlichung vorbereitete, oder Cranmer Bible, nach dem Vorwort, das Cranmer geschrieben hatte, oder die angekettete Bibel, weil sie in den Kirchen an einigen geeigneten Orten angekettet wurde, wo die Leute sie lesen konnten.
Ja.
Das war der vierte Versuch, ein vollständiges Dokument zu halten. Aus den ursprünglichen griechischen Handschriften. Dann der fünfte Anlauf, die Genever Bible von 1560. Das war die erste Bibel, die vollständig aus dem Originaltext übersetzt wurde. Nur so interessanter halber, Martin, bei diesem Versuch, die Bibel vollständig aus dem ursprünglichen Text zu erhalten, benutzten sie auch Übersetzungen der Waldenser.
Ah,
das wollte ich schon vorhin fragen. Wann kommt die Linie der Waldenser ins Spiel?
Ja, Hier in Genf benutzen sie, wenn ich mich noch richtig erinnere, auch 8 Versionen der Waldenser.
Nur falls die Leute das noch nicht wissen, die Waldenser befanden sich in den Schweizer und französischen Alpen.
Genau. Also William Whittingham, Miles Coverdale, Christopher Goodman, Anthony Gilby, Thomas Sampson, William Cole, John Knox und Jonas Calvin waren bei der Übersetzung beteiligt. Sie war sehr beliebt, weil es eine Studienbibel mit vielen Karten und Referenzstellen war und weil sie für den Hausgebrauch handlich genug war. Eine Sache ist an dieser Guinea-Bibel sehr bemerkenswert, nämlich, dass sie Fußnoten und Erklärungen enthielt, weil es eine Studienbibel war. Und darin nannte man das Kind beim Namen. Wenn man beispielsweise die Propheten von Daniel besprach, sagten sie, wer das kleine Horn war. Aber weil John Knox und Johannes Calvin dabei waren, gab es auch calvinistische Fußnoten. Es herrschte bei den Vorstellungen von Calvin nicht immer Einstimmigkeit in der religiösen Welt, vor allem wenn es um die Prädestination ging.
Ja.
Auch wenn sie eine sehr populäre Bibel war und für Protestanten zur Standardbibel wurde, besaß sie einige dieser Fußnoten, die einigen problematisch erschienen.
Natürlich.
Da gab es noch weitere Sachen bei dieser Bibel. Sie war in einem älteren Englisch verfasst worden. Es war nicht das moderne Englisch, sondern mehr wie das Englisch von Chaucer. Heute war das ziemlich schwer zu lesen. Eine 6. Version, die sogenannte Bishop's Bible, wurde 1568 von Matthew Parker, dem Erzbischof von Canterbury und seinen Bischofskollegen veröffentlicht. Weil es keine Oberaufsicht gab, variiert die Übersetzungspraktik von Buch zu Buch sehr. Sie entfernten auch die calvinistischen Randbemerkungen der Geneva Bibel. Es wurden also einige Veränderungen vorgenommen. Und schließlich war die 7. Version, die King James Übersetzung von 1611. Das war die 7. Läuterung, basierend auf den griechischen Handschriften, richtig?
So ist es.
Gottes Verheißungen, sein reines Wort zu bewahren. Wir müssen das jetzt prüfen, um zu sehen, ob dem wirklich so ist. Was in der King James Version interessant ist, ist die Art und Weise, wie die Übersetzungen vonstatten gingen. Sie war vom König abgesegnet.
Ja, King James.
Im Parlament hatten natürlich die Protestanten das Sagen. Und es war eine gemeinsame parlamentarische Entscheidung, diese Bibel zu veröffentlichen. Von Seiten der römisch-katholischen Kirche gab es großen Widerstand dagegen.
Das glaube ich gern, denn vorher hatten sie die Leute umgebracht, die das taten.
Ja. Nun, wie die Übersetzungen gemacht wurden, war einzigartig. Es wurden verschiedene Kleingruppen ins Leben gerufen. Wenn ich mich richtig erinnere, so wie ich das noch im Kopf habe, waren es 6 Gruppen, die jeweils aus einigen Männern bestanden. Sie gaben einen Vers weiter und diese übersetzten ihn. Die Gruppen befanden sich in verschiedenen Teilen des Landes, und jede Gruppe kam zu einem Konsens über die genaue Übersetzung dessen, was vorlag. Es ist eine direkte Übersetzung.
Eine direkte Übersetzung des Originals.
Ja. Und wenn die Gruppe zu einem Konsens bei der jeweiligen Übersetzung gekommen war, wurde das an die andere Gruppe geschickt. Und alle trugen dazu bei. Wenn man im ganzen Gremium zu einem Konsens gekommen war, wurde es für andere Theologen und Leute an den Universitäten und so weiter zugänglich gemacht, dass sie ihre Meinung dazu äußern konnten. Und nur wenn es einen absoluten Konsens gab, wurde es akzeptiert. Das war noch nie zuvor auf diese Art gemacht worden. Das schaltet viele Probleme der individuellen Voreingenommenheit aus.
Das ist wahr. Denn es wurde von verschiedenen Leuten an unterschiedlichen Orten behandelt. Und es zeigt einem, was genau im Original steht.
Richtig. Es herrscht so viel Gegnerschaft von katholischer Seite gegen diese Übersetzung, weil sie natürlich viele Irrtümer widerlegten, die sich in der Vulgata befanden. an der sogar das Papsttum 2000 Korrekturen vorgenommen hatte. Das entzündete sie wirklich. Und so kamen sie zu dem Entschluss, das ganze Komitee samt dem Parlament, das die Übersetzung gebilligt hatte, und den König umzubringen und sie alle im Parlament in die Luft zu jagen. Guy Fawkes war das von Jesuiten ausgebildete Individuum, dem die Aufgabe übertragen wurde, das ganze System zu vernichten, sodass es samt der Bibel auf einen Schlag entfernt werden würde. Die ganze protestantische Regierung, dazu den König, der die Bibel abgesegnet hatte, und noch die Übersetzung selbst sollten verschwinden. Diese Verschwörung schlug am 5. November fehl. Der Guy Fawkes-Tag. Das ist ein interessantes Datum. So kam diese Bibel zustande. Und das erklärt auch, woher die Handschriften tatsächlich kamen.
Also Gott versprach, dass sie bewahrt werden würde, dass das Wort geläutert werden würde. Schon allein die Tatsache, dass dieses explosive Großereignis nicht stattgefunden hatte, offenbart das.
Ja, Gott verhinderte, dass es passierte.
Ja.
Die Gemeinden der Waldenser, die sich in den Alpen auch auf französischer Seite befangen, glichen der Gemeinde zu den Zeiten der Apostel. Indem sie die Oberherrschaft des Papstes und seiner Würdenträger verwarfen, hielten sie die Heilige Schrift für die höchste und einzige unfehlbare Autorität. Ihre Prediger, die nicht den herrischen Priestern Roms glichen, folgten dem Beispiel ihres Meisters, der nicht gekommen war, dass sich dienen lasse, sondern dass er diene. Sie weideten die Herde Gottes, indem sie sie auf die grüne Aue und zu den frischen Wasser seines heiligen Wortes führten. Das Volk versammelte sich nicht in stattlichen Kirchen oder großartigen Kathedralen, sondern im Schatten der Gebirge, in den Alpentälern oder in Zeiten der Gefahr, in dieser oder jener Felsenfeste, um den Worten der Wahrheit aus dem Munde der Diener Christi zu lauschen. Die Geistigen predigten nicht nur das Evangelium, sie besuchten auch die Kranken und versuchten Eintracht und brüderliche Liebe zu fördern. Gleich Paulus, dem Zeltmacher, erlernte jeder ein Handwerk oder einen Beruf, durch den er im Notfall für seinen eigenen Unterhalt sorgen konnte. Die religiöse Auffassung gründete sich auf das geschriebene Wort Gottes. Doch waren jene einfache Landleute abgeschlossen von der Welt nicht von selbst zu der Wahrheit gekommen, die im Widerspruch zu den Lehrsätzen und Irrlehren der gefallenen Kirche stand. Ihre religiöse Überzeugung war nicht erst neu angenommen worden, sondern sie war ein Erbgut ihrer Väter. Sie kämpfen für den Glauben der apostolischen Kirche, die Gemeinde in der Wüste und nicht die stolze Priesterherrschaft auf dem Thron Roms war die wahre Gemeinde Christi, die Wächter der Schätze der Wahrheit, die Gott seinem Volk anvertraut hatte, um sie der Welt zu übermitteln. Und es ist interessant, dass ihre Schrift sich auch auf den Text des Receptus gründet.
Stimmt. Sie hatten also dieselben Lehren und Wahrheiten, die schon die Apostel besaßen.
Genau. Laut diesem Zitat sind sie es, die ihre Abstammung bis auf die Apostel zurückverfolgen konnten. Sie hatten das wahre Wort Gottes und sie waren die Wächter des Wortes. Martin, Rom möchte, dass wir glauben, dass sie es waren, die der Welt die Schrift gaben.
Ja.
Aber da ist eine andere Linie, eine andere Quelle der Schrift. Als Rom nun in seinen Konzilen entschied, welche Bücher zum Kanon gehörten, fügten sie die Apokryphen hinzu. Lass uns ein wenig darüber sprechen. Der Kanon des Alten Testaments war 400 Jahre vor Christus komplett. Er war vollständig. Er war über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren verfasst worden und war 400 Jahre vor Christus abgeschlossen. Die Apokryphen wurden später hinzugefügt. Und die Bücher der Apokryphen unterscheiden sich von den kanonischen Büchern oft in ihrer Theologie vom Kanon des Alten Testaments, der schon abgeschlossen war. Das Neue Testament war in den ersten Jahrhunderten nach Christus schon vollständig. Er war abgeschlossen, als der Apostel Johannes starb. Diese Handschriften standen zur Verfügung und die römisch-katholische Kirche existierte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Sie hatten also nichts mit dem Kanon des Alten Testaments zu tun. Noch hatten sie etwas mit dem Kanon des Neuen Testaments zu tun. Die Apokryphen des Neuen Testaments wurden ab dem 2. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert geschrieben. Sie kamen also später. Sie wurden hinzugefügt. Die römisch-katholische Kirche entschied, dass die Bücher der Apokryphen kanonisch sein sollten.
Ja.
Also, das ist ihr Beitrag zur Bibel. Das heißt, eine falsche Information, die den ursprünglichen Schriften widerspricht.
Stimmt. Und das meiste ist dazu da, um ihre Lehren zu unterstützen.
Deshalb wollen sie Apokryphen haben. Aber sie gaben der Welt niemals die Bibel. Das ist der Stand der Dinge, woher die King James Bibel stammt. Wie das alles jetzt den Krieg gegen das Wort Gottes beeinflusst und die Frage, was jetzt das wahre Wort Gottes ist, lautet die Linie, die durch die Protestanten kam, oder die Linie, die durch das Papsttum kam. Die alexandrische Linie ab dem 2. Jahrhundert über Alexandria, über den Gnostizismus, über Hieronymus zur Vulgata bis zu den katholischen Handschriften oder was aus apostolischer Zeit den ganzen Weg über die Waldenser nahm und später die Handschriften, die beim Einfall der Türkei aus dem Osten in den Westen kamen.
And later these eastern manuscripts, when the Turks invaded, came to the west, and those manuscripts.
Diese Handschriften wurden von den Reformatoren verwendet. Die Frage ist jetzt folgende: Gab Gott den Reformatoren falsche Handschriften?
Das kann nicht sein.
Hätte er ihnen die Vulgata geben können, die so viele Fehler enthielt? Hätte er ihnen die zwei Handschriften gegeben, die im Wüstensand und in Büchereien für mehr als 1000 Jahre verborgen waren und damit der Menschheit vorenthalten wurde? Oder hätte er ihnen die Schrift gegeben, von der es tausende von Aberschriften gibt, die übereinstimmen, und es den Reformatoren gegeben, es zu läutern und der Kirche zu sagen, hier ist das wahre Wort Gottes, auf das ihr eure Religion gründen sollt. Das müssen wir studieren. Lass uns das in einer zweiten Folge weiter erörtern.
Ja, denn es ist schon ein wenig breit angelegt.
Und ziemlich umfangreich. Beten wir noch. Himmlischer Vater, hilf uns, dieses Rätsel aufzulösen und Klarheit über das Wahre, so spricht der Herr, zu erhalten. In Jesu Namen. Amen.
Amen.